Nun, diese Einweihung ist, wie ich schon andeutete, nicht die natürliche Krönung eines wissenschaftlich-methodischen Bemühens, sondern sie wird ihm zuteil nach dem Zusammenbruch seines wissenschaftlichen Selbstbewusstseins als Abschluss einer Selbstkritik, die ihn zunächst auf den Weg der Buße und der Selbstdemütigung vor Gott führte und die, das ist sehr entscheidend, nun nicht zu irgendeinem abstrakten Intuitionserlebnis führt, sondern zu einer Christusvision. Es ist die große Christusvision in der Nacht vom 6. auf 7. April 1744, die er so beschreibt: Ich fühlte, dass etwas Heiliges über mich kam. Ich fiel dann in Schlaf und gegen 12, 1 oder 2 Uhr nachts ergriff mich ein gewaltiges Zittern von Kopf bis Fuß, das von einem Geräusch begleitet wurde, wie von einem Zusammenprall vieler Winde. Durch dieses unbeschreibliche Geräusch wurde ich erschüttert und auf mein Angesicht geworfen. In dem Augenblick, da ich so niedergeworfen wurde, erwachte ich ganz und da sah ich, dass ich auf den Boden hingestreckt lag. Ich bemerkte, dass folgende Worte in meinen Mund gelegt wurden: O du allmächtiger Jesus Christus, der du in deiner großen Barmherzigkeit geruht hast, zu einem solchen Sünder zu kommen, mach mich deiner Gnade würdig. Ich erhob meine Hände und betete. Da kam eine Hand und drückte meine Hände heftig. Ich setzte dann mein Gebet fort und sprach: O du, der du verheißen hast, in Gnade alle Sünder anzunehmen, du kannst nichts anderes als dein Wort halten. Da lag ich an seiner Brust und schaute ihn von Angesicht zu Angesicht. Es war ein Gesicht mit einem solchen Ausdruck der Heiligkeit, dass ich es nicht beschreiben kann. Es lächelte, und ich glaube wirklich, dass sein Gesicht so war während seines Erdenlebens. Er sagte: Tue es auch. Dies bedeutet, wie ich in meinem Sinn verstand, liebe mich wirklich oder tue auch, was du versprochen hast. O Gott, verleihe mir Gnade dazu. Ich verstand, dass ich das nicht aus eigener Kraft tun konnte. Dann erwachte ich in einem Zittern. Nun, es ist wichtig zu erkennen, dass es eine Christusvision war, die am Anfang seines neuen Weges steht, von dem er noch gar nicht genau weiß, wie er aussehen wird, sondern zu dem er sich nur durch Christus selber aufgefordert sieht. Was er dann eigentlich tun soll, das erfährt er in einer abschließenden Berufungsvision, die ihn in London Mitte des Monats April 1745 überkam, nachdem er lange mit dem Inhalt dieser ersten Vision innerlich gerungen hatte. Diese zweite Vision ist eine Gottesvision, die mit einem Reinigungserlebnis beginnt, indem er von seinen fleischlichen Begierden befreit wird. In der eigentlichen zentralen Schau wird ihm dann mitgeteilt, Gott habe ihn erwählt, den Menschen den geistigen Sinn der Heiligen Schrift auszulegen. Und er schreibt: In der nämlichen Nacht wurden mir, um mich zu überzeugen, die Geisterwelt, die Hölle und der Himmel geöffnet, wo ich mehrere Personen meiner Bekanntschaft aus allen Ständen traf. Von diesem Tag an entsagte ich aller weltlichen Gelehrsamkeit und arbeitete nur noch in geistigen Dingen, gemäß dem, was der Herr mir zu schreiben befahl. Täglich öffnete mir der Herr in der Folge die Augen meines Geistes, so dass ich imstande war, bei völligem Wachen zu sehen, was in der anderen Welt vorging, und ganz wach mit Engeln und Geistern zu reden. Nun halten wir einmal vorläufig die Besonderheit dieses Berufungserlebnisses fest. So ist es nicht etwa, wie man oft hineininterpretiert hat, die Eröffnung einer neuen Offenbarung, sozusagen die Eröffnung eines dritten Buches der Offenbarung nach der Alt- und Neutestamentlichen. Vielmehr ist sein besonderes Gnadengeschenk die Aufschließung des inneren Sinnes der Heiligen Schrift. Sein Umgang mit den Geistern und Engeln dient dieser Erhellung der Heiligen Schrift. Und so ist es sehr charakteristisch, dass seine Schriften in der Tat nicht etwa aus einer Aufzählung von Visionen bestehen, sondern in einer Auslegung der Heiligen Schrift, bei der die Visionen jeweils als Kommentar angeführt werden, in denen Szenen beschrieben werden, in denen ihm der innere geistliche Sinn des betreffenden Schriftwortes aufgeschlossen wird. Das ist der charakteristische Unterschied, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, zwischen Swedenborg und dem, was etwa der Spiritismus für sich beansprucht, nämlich eine kontinuierliche dritte Offenbarung über die Offenbarung der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes hinauszubringen. Wenn wir dieses Berufungserlebnis Swedenborgs, so wie es er selber beschreibt, ins Auge fassen, so müssen wir feststellen, dass es als Typus nicht so einzigartig ist, wie es uns heute als der letzte Typus dieser Erfahrung erscheinen wird. Denn wir alle wissen ja, wie in der Zeit der alten Kirche die Epoche der progressiven Offenbarung als abgeschlossen erklärt wurde, wie die Kirche selber sich die Offenbarung gebunden sah an das Buch des Alten und des Neuen Testamentes und wie von da an kirchliche Prophetie, die immer wieder durchbrach, sich äußerte in der Form der prophetischen Auslegung des Wortes der Heiligen Schrift. Und einen ähnlichen Typus haben wir in Swedenborg vor uns. Hatte er sich bisher in seiner Wissenschaft bemüht, die göttliche Offenbarung im Buch der Natur zu ergründen, wie man damals sagte, so sieht er sich nunmehr auf die Heilige Schrift als die höchste Form der göttlichen Offenbarung gewiesen und fühlt sich ermächtigt, den inneren Sinn der bildhaften, gleichnishaften Hülle des Buchstabens zu entreißen. Seine Besonderheit ist eben dies, dass diese prophetische Theologie auf dem Blick in die Geister- und Engelwelt beruht. Von jetzt an ist Swedenborgs religiöses Selbstbewusstsein durch dieses Berufungserlebnis bestimmt. In einem Brief vom 23. September 1766 schreibt er an den Prälaten Oetinger, also den bekannten Begründer der christlichen Theosophie in Württemberg. Oetinger könne bereits aus seinem Werk über die himmlischen Geheimnisse, das ist sein Hauptwerk, sehen, dass ich zitiere, mit Engeln rede, da ja nicht einmal ein einziger Vers in der Offenbarung ohne Offenbarung verstanden werden kann. Ich kann heilig beteuern, dass mir der Herr selbst erschienen ist und dass er mich gesandt hat, zu tun, was ich tue. Und dass er zu diesem Zweck das Innere meines Geistes, das heißt meines Geistmenschen, aufgeschlossen hat, damit ich Dinge sehe, die in der geistigen Welt sind, und die sich da selbst befinden, hören kann und dies nun schon 22 Jahre hindurch. Und in einem späteren Brief an denselben Oetinger heißt es, warum ich als ein Philosoph dazu ausersehen worden, die Geheimnisse des Himmels zu eröffnen, dies ist zu dem Ende geschehen, damit das Geistige, das heutzutage offenbar wird, in natürlicher und vernünftiger Weise gelehrt und verstanden werde, denn die geistigen Wahrheiten haben eine Entsprechung in den natürlichen Wahrheiten und beruhen auf diesen. Aus diesem Grund wurde ich vom Herrn zuerst in die Naturwissenschaften eingeführt und so vorbereitet, und dies geschah vom Jahr 1710 bis 1744, da mir der Himmel eröffnet wurde. Wir sehen also, er empfindet selber einen inneren Zusammenhang zwischen seiner Entwicklung in seiner naturwissenschaftlichen Periode und deren Erfüllung in seiner, nach der Eröffnung seines inneren Gesichtes.